Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Sebastian Vettel und Ferrari gehen getrennte Wege. Der DFB soll Druck gemacht haben auf die Landespolitik in Bezug auf die Wiederaufnahme des Spielbetriebs und tragische Todesfälle beim Surfen im niederländischen Scheveningen. Das alles hören Sie hier gleich. Ich bin Jonas Rehse. Herzlich willkommen. Einen Tag vor dem 70. Geburtstag der Formel 1 macht die Königsklasse in dieser rennfreien Zeit mal wieder mit sportlichen Schlagzeilen auf sich aufmerksam. Sebastian Vettel und Ferrari werden getrennte Wege gehen. Der viermalige Weltmeister und der Traditionsrennstall konnten sich nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen. Nach der Corona-Saison endet dann die Zusammenarbeit. Die große Frage ist dabei nur, wer trennt sich da von wem? Elisabeth Ponkratz.
2015 war Vettel zu Ferrari gekommen. Er sollte den Rennstall in Maranello zu neuen Höhen führen. Doch an seine früheren Erfolge, 4 WM-Titel für Red Bull, konnte er nicht mehr anknüpfen. Zuletzt belegte der 32-Jährige einen 5. Platz. Am Morgen hatte die Scuderia Ferrari über eine Pressemitteilung das Aus bestätigt. Das Team und ich haben gemerkt, dass es nicht mehr den gemeinsamen Wunsch gab, über das Ende dieser Saison zusammenzubleiben, so Vettel. Teamchef Mattia Binotto betonte, es sei die beste Entscheidung für beide Seiten. Medienberichten zufolge hatte der italienische Rennstall Vettel zu Beginn nur einen Einjahresvertrag angeboten, zu deutlich geringeren Bezügen. Da war sein jüngerer interner Rivale, der Monegasse Charles Leclerc, schon bis 2024 an Ferrari gebunden worden. Auf Twitter reagierte nun auch Leclerc: Ich habe nie so viel gelernt wie mit dir als Teamkollege. Danke für alles, Sepp. Viele Fans sind sich bei einer ersten Umfrage einig. Der Weggang von Sebastian Vettel ist ein Verlust, auch wenn manch einer schon an die Zukunft denkt. Er hätte mehr geben können. Es ist nicht gut für ihn gelaufen. Wenn er Ferrari verlässt, heißt das wohl, dass die Beziehung am Ende war. Hoffentlich holen sie einen jungen Neuen, der Ferrari zufriedenstellen kann. Der junge Mann an dem Zeitungsstand im römischen Viertel Aurelio reagiert eindeutig. Es tut mir leid, er gefällt mir als Pilot, hat mir immer gefallen, deshalb tut es mir leid. Er war immer ein korrekter Pilot, ich habe ihn bewundert, er fährt gut, schnell und er liebt Italien. Er hat sich Italien gegenüber immer gut verhalten, hat immer sein Bestes gegeben. Dass er die Weltmeisterschaft nicht gewonnen hat, ist nicht seine Schuld.
Am kommenden Wochenende darf der Ball wieder rollen, zumindest in der ersten und zweiten Bundesliga. Liga 3 soll dann Ende des Monats nachziehen. Das hat der DFB erst jüngst beschlossen. Doch Gegenwehr kommt jetzt aus der Politik. Besonders in Sachsen-Anhalt kritisiert man das Vorgehen des Verbandes und will dem Fußball keine Sonderrolle gewähren. Unser Landeskorrespondent in Sachsen-Anhalt, Niklas Ottersbach, berichtet.
Es bleibt alles, wie es ist in Sachsen-Anhalt. Die Kontaktregelung wird nicht gelockert. Die Nachricht aus Magdeburg lautet, die Eindämmungsverordnung wird für den Sport nicht geändert. Die Landesregierung stellte heute klar, bis zum 27. Mai dürfen keine Fußballspiele stattfinden. Theoretisch soll die dritte Liga ja einen Tag früher beginnen. Das gebe die Pandemielage aber nicht her, so Sachsen-Anhalts Sportminister Holger Stahlknecht von der CDU.
Es geht um den Gesundheitsschutz der Bevölkerung. Und Berufssportler unterliegen den gleichen Risiken wie jeder andere Mensch auch. Der zweite Punkt ist, es gibt einen Gleichheitsgrundsatz in dieser Republik und diesem Land. Und wir organisieren dadurch Ungleichheit unter den Sportverbänden.
Was für den Amateursport gelte, müsse auch für den Profisport gelten. Das sehe der DFB aber anders, ärgert sich Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Rainer Haseloff. Ihm platzte heute der Kragen. Unerträglich sei der Druck vom Deutschen Fußballbund. Bei seinem letzten Telefonat mit Verbandschef Keller habe dieser mit Lizenzentzug für Sachsen-Anhalts Drittligisten gedroht.
Und es ist explizit als Drohung sozusagen aufgemacht worden in unsere Richtung. Das heißt, wenn ihr nicht verordnungsmäßig sichert, dass dort gespielt werden kann, dann könnte die Konsequenz sein, dass dann der Entzug der Lizenz eine Folge wäre. Das ist politisch, sagen wir mal, unerträglich. Ich wiederhole es.
Der DFB weist das zurück. Hier werde ein unzureichendes Bild gezeichnet, schreibt der Verband auf Twitter. Was sich in der dritten Liga zeigt, die Konzepte der Funktionäre stoßen auf deutlich mehr Widerstand. Denn machen die Vereine in der ersten und zweiten Liga vor allem über die Fernsehrechte Umsatz, so spielen ab Liga 3 die Zuschauereinnahmen eine größere Rolle. Vor allem für den ersten FC Magdeburg mit einem Zuschauerschnitt von knapp 17.000 Fans pro Heimspiel. Geisterspiele kosten den 1. FC Magdeburg pro Partie 740.000 Euro. Das hat der Geschäftsführer Mario Kalnick erst kürzlich dem MDR vorgerechnet. Er fordert den Saisonabbruch, genau wie der Hallische FC und Carl Zeiss Jena. Alle drei akut abstiegsgefährdet. Doch nicht alle Ostklubs plädieren für ein sofortiges Saisonende. Hansa Rostock rechnet sich noch Chancen auf den Aufstieg in die zweite Bundesliga aus und möchte unbedingt weiterspielen. Mario Kalnick, FCM-Geschäftsführer, kann auch die Rostocker verstehen, die dafür finanziell mehr ins Risiko gingen. Aber er trage das medizinische Konzept vom DFB nicht mit.
Wenn wir ein medizinisches Konzept haben, was sicherlich für die erste Liga erstellt worden ist, für die erste Liga, wo 250 Mitarbeiter teilweise Geschäftsstellen im Durchschnitt arbeiten, bei uns beim 1. FC Magdeburg arbeiten 15 und einer in der medizinischen Abteilung hauptamtlich, das ist der Physiotherapeut und ein ehrenamtlicher Arzt. So, und wir haben dieses Konzept der DFL jetzt da, was genehmigt ist und sollen das umsetzen und das führt ganz klar zu Problemen.
Aktuell trainieren der Hallische FC und der 1. FC Magdeburg in Kleingruppen. Zweikämpfe tabu. Und ab 26. Mai? Sportminister Holger Stahlknecht schließt eine Sondergenehmigung für Sachsen-Anhalts Drittligisten nicht kategorisch aus. Zumindest für den Fall, dass alle anderen Bundesländer den Drittligabetrieb wieder zulassen. Dann könnten die Vereine Anträge auf eine Sondergenehmigung stellen.
Und am Ende muss auch ein Verein für sich selber dann entscheiden, wenn die Lage so ist. Will er den Antrag stellen oder nicht und kann er das Hygienekonzept einfordern oder nicht? Aber so weit sind wir hier noch gar nicht.
Erstmal besteht Redebedarf. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident will sich mit den anderen Bundesländern absprechen, um zu erfahren, wer gewährt dem Profisport welche Ausnahmeregelungen. Und auch die Vereine müssen sich überlegen, wollen sie antreten oder nicht. Für den Hallischen FC und den 1. FC Magdeburg in Sachsen-Anhalt ein Dilemma. Spielen sie, bringt sie das finanziell in den Ruin und sie gefährden möglicherweise die Gesundheit ihrer Fußballprofis. Spielen sie nicht, drohen Strafen vom DFB. Bislang ist eine Lösung nicht in Sicht.
Bleibt ohnehin die Frage, wie lange man spielen würde, wie lange es also dauert, bis weitere Corona-Infektionen die Teams erreichen. Entwarnung gibt es zumindest jetzt bei Dynamo Dresden. Die insgesamt vierte Testreihe auf das Coronavirus hat jetzt keinen weiteren positiven Test hervorgebracht. Am vergangenen Samstag waren ja zwei Profis positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden. Das Dresdner Gesundheitsamt hatte daraufhin für den gesamten Dynamo-Kader und Betreuerstab eine zweiwöchige Quarantäne angeordnet, da es bereits ein Mannschaftstraining gegeben hatte. Ja, der Fußball, der darf schon, die anderen liegen noch nicht. Die einen empfinden das als unfair, die anderen als vorbildlich. Der Geschäftsführer der Handball-Bundesliga, Frank Buhmann, sieht im Neustart der Fußball-Bundesliga eine Blaupause für den Ligensport in Deutschland und der Welt. Das Konzept der DFL stelle für den Sport das derzeit maximal Machbare dar, sagt er. Wenn das nicht funktioniere, dann könne man den Laden dicht machen. Noch ist das anders, man steht eigentlich ganz gut da. Wirtschaftsprofessor Henning Zülch von der Leipziger Handelsschule hat eine wirtschaftliche Analyse der Fußball-Bundesliga vorgelegt. Darin attestiert er der Liga eine solide wirtschaftliche Struktur.
Im Vergleich zu den europäischen Ligen, den Top-Ligen, ist die Bundesliga die solideste Liga. Das muss man einfach festhalten.
In der Studie prognostiziert Zülch aber auch für die Zukunft Einschnitte bei den Spielergehältern und den Ablösesummen. Mal sehen. An der niederländischen Küste in Scheveningen sind 5 Menschen beim Surfen ums Leben gekommen. Grund für diese Tragödie war offenbar ein schneller Wetterumschwung. Ludger Katzmirzak mit den Einzelheiten.
Am Strand von Scheveningen legen Menschen Blumen nieder. Sie nehmen sich in den Arm und blicken aufs Meer hinaus. Es sind Freunde aus dem Surfclub, Bekannte und Angehörige der ums Leben gekommenen Wassersportler. 5 Männer aus Den Haag und Delft im Alter zwischen 22 und 38 Jahren. Alle seien sehr erfahren gewesen, sagt dieser Kenner der Szene. Er kommt regelmäßig zum Strandabschnitt am Hafenkopf, um den Surfern zuzuschauen.
Es
ist traurig, schlimm, dass sowas hier passiert. Damit rechnest du nicht. Ich kenne diese Surfer. Das sind super fitte Jungs. Zu hören, was mit ihnen passiert ist, ist nicht schön.
Zu hören, dass das da passiert mit solchen Jungs, ist nicht schön.
Der Hafenkopf mit seinen schwarzen Basaltbrocken, die wie ein Steg ins Wasser ragen, ist seit Jahren ein Hotspot für Surfer, Wellenreiter und Kitesurfer. Augenzeugen berichten, dass viele Männer und Frauen gestern nur mit kleinen Bodyboards oder ganz ohne Brett ins Meer gegangen seien, um sich von den Wellen tragen zu lassen. In einigen Medienberichten heißt es, zwei der Opfer seien Rettungsschwimmer gewesen, die sich zum Training verabredet hätten. Zu Spekulationen will sich Den Haags Bürgermeister Johann Remkes jedoch nicht äußern, auch nicht zu den möglichen Ursachen für das Unglück. Es ist jetzt noch zu früh, um definitiv sagen zu können, was genau passiert ist und welche Verkettung von Umständen zu diesem tödlichen Ende geführt hat. Wir werden das selbstverständlich aufs Gründlichste untersuchen. Während die vielen Surfer an den anderen Stränden rund um Schreveningen keine Probleme gehabt hätten, sei es am Hafenkopf im Laufe des Nachmittags extrem windig geworden, sagt Edwin Granemann von der Küstenwache. Der Nordwind habe die Wellen aufgepeitscht und für eine gefährliche Strömung gesorgt. Denkbar ist für ihn auch, dass eine ungewöhnlich dicke Schaumschicht auf dem Wasser den Surfern zum Verhängnis geworden ist. Dieser schmutzig-gelbe Schaum wird durch Algen verursacht und habe auch die Rettungsarbeiten erschwert, so Granemann. Gestern Abend hatten wir sehr widrige Wetterbedingungen. Es war sehr mühsam wegen des starken Windes und der Strömung. Heute Morgen war es etwas besser, aber auf dem Wasser liegt sehr viel Schaum, was die Suche erschwert. Deshalb fliegt der Hubschrauber ab und zu ganz tief, um den Schaum aufzuwirbeln, damit wir bessere Sicht kriegen. Mit 4 Booten und einem Helikopter waren die Rettungskräfte im Einsatz. Dabei gelang es ihnen noch gestern Abend, 7 Menschen aus den Wellen zu holen und an Land zu bringen. Für 2 von ihnen kam die Hilfe jedoch zu spät. Gegen 23 Uhr wurde die Suche nach möglichen weiteren Opfern wegen der Dunkelheit abgebrochen und heute am frühen Morgen fortgesetzt. Im Laufe des Vormittags entdeckten die Helfer schließlich 3 weitere Leichen, von denen eine wegen des starken Seegangs bislang nicht geborgen werden konnte. Ein 40-jähriger Mann, der gestern verletzt ins Krankenhaus gebracht worden war, ist mittlerweile wieder zu Hause.
Nach der enttäuschenden abgelaufenen Saison und mit Blick nach vorne auf die kommende Heim-WM im kommenden Winter in Oberstdorf und den Olympischen Winterspielen in Peking 2022 hat der Deutsche Skiverband im nordischen Bereich einige personelle Änderungen vollzogen. Ein besonderer Paukenschlag ist der neue Sprungtrainer.
Die wohl bekannteste Personalie ist die des Österreichers Heinz Kutin, selbst Skisprungweltmeister, der für Ronny Ackermann als verantwortlicher Sprungtrainer, der zuletzt auf den Schanzen schwächelnden deutschen Kombinierer verantwortlich sein wird. Der 49-jährige Kärntner wird dabei helfen, den Rückstand der Deutschen auf die im vergangenen Winter dominierenden Norweger etwas zu verkürzen. Ronny Ackermann, einer der erfolgreichsten deutschen Kombinierer und seit 2011 im Trainerstab von Chefcoach Hermann Weinbuch, soll im DSV eine neue Aufgabe bekommen. Bei den Frauen nimmt die Nationalmannschaft als eigenständige Trainingsgruppe konkrete Formen an. Neben Klaus Edelmann als leitendem Trainer wird nun auch Nico Reichenberger den A-Kader der Kombiniererinnen betreuen. Der diplomierte Sportlehrer war bisher im Anschlusskader der Männer tätig. Keine Veränderungen gibt es bei Skispringerinnen und Skispringern. Stefan Horngacher und Andreas Bauer setzen ihr Engagement auch in der WM-Saison fort. Unterstützung erhält Bauer im Frauenteam von Ex-Skispringer Maximilian Mechler, der als Honorartrainer am Bundesstützpunkt in Oberstdorf und bei Lehrgängen und Wettkämpfen im Kontinentalcup arbeiten wird. Im U23-Bereich der Langlaufherren kehrt ein alter Bekannter zurück. Kuno Schreil, einst Coach der Thüringer Axel Teichmann und Jens Filbrich, wird Trainer im Perspektivkader und zeichnet für die U23-Männer verantwortlich.
Thorsten vom Wege berichtete und wir beenden diese Sportaktuell-Sendung mit einer letzten Corona-Absage. Auch das vermeintlich älteste Sportevent der Welt wird in diesem Jahr nicht stattfinden. Der seit fast 350 Jahren ausgetragene Bogenschießwettbewerb, der Ancient Silver Arrow, wurde jetzt offiziell abgesagt. Eigentlich sollte er im Norden Englands am kommenden Samstag stattfinden. Der Wettbewerb wurde bereits im Jahr 1673 zum ersten Mal ausgetragen. Fußball ja, Bogenschießen nein. Merkwürdige Zeiten. Ich bin Jonas Riese, machen Sie es gut.